Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi zusammen, ich bin Nico.
Hi, ich bin Chrissy.
Und herzlich willkommen zu Folge 5 schon.
Der Wahnsinn, oder?
Ja, finde ich krass, ging alles richtig schnell vorbei jetzt. Genau, in den ersten 4 Folgen, nur nochmal zum Zusammenfassen, falls ihr es noch nicht gehört habt, geht's erst um Anfang und dann ums Thema Sommernachtstraum. Also, ich weiß, wir sind noch neu. Wer Bock hat, gerne nochmal nachhören, die ersten 4 Folgen. Und heute ist Chrissy dran mit ihrem True-Crime-Fall zum Thema Eis. Ich bin sehr gespannt. Was hast du mitgebracht?
Ich habe tatsächlich heute eine kleine Überraschung dabei. Du und alle, die zuhören, bekommen nicht nur einen Fall, sondern gleich 2 Fälle zum Thema Eis.
2 Fälle? Yes. Muss ich dann nächstes Mal auch 2 Fälle mitbringen? Nein.
Würde ich sagen, wäre angebracht. Nee. Aber deine Entscheidung natürlich.
Lieber nicht.
Ich würde sagen, lasst uns gleich in den ersten Fall einsteigen. Der ist nämlich erst diesen März passiert. In Mount Pleasant im US-Bundesstaat South Carolina ruft ein kleiner Junge über Siri die Polizei.
Über Siri. Also hey, genau. Siri, bitte ruf mal die Polizei auf.
Über den Sprachassistenten, genau.
Ja, jetzt, ich habe nur gerade geguckt, ob dein Handy angegangen ist, nachdem du das gesagt hast. Aber ist es nicht, alles gut.
Ach so.
Stell dir mal vor, jetzt steht hier die Polizei vor der Tür. Naja.
Nein, alles gut. Er sagt der Frau in der Notrufzentrale aber: Meine Mama benimmt sich schlecht. Die Frau ist natürlich alarmiert, sie schickt 2 Streifenpolizistinnen zu dem Haus. Und wir hören jetzt mal in die Bodycam-Aufnahme rein. Ich habe die ein bisschen zusammengeschnitten.
Hi.
Oh, it's the police. They came for real.
Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay.
Hey, what you do?
Did you call the police? Why?
I told my mommy to go to jail.
Why do you want mommy to go to jail?
Because she's mad to me.
Why is she being bad to you? She hate you, or is it because you didn't get ice cream yet?
I didn't get ice cream.
So is that why you're upset?
Yeah, that's why I didn't get no ice cream.
Oh, look at the little one.
It's so hard to yell at them.
A police, yeah.
So no calling 911 unless it's a real emergency, okay?
Das ist ja zuckersüß. Also, nur um es nochmal zusammenzufassen, der Junge hat die Polizei gerufen, weil seine Mami ins Gefängnis soll, weil sie ist böse zu ihm und hat ihm kein Eis gekauft.
Genauer gesagt, hat der 4-Jährige die Polizei gerufen, weil seine Mama sein Eis aufgegessen
hat. Oder so,
hat.
Ja, Entschuldigung.
Das war in der Bodycam-Aufnahme nicht zu hören, aber ich habe natürlich nachrecherchiert, genau. Dann darf der Kleine seiner Mutter auch tatsächlich noch Handschellen anlegen. Und das Beste, 2 Tage später kommen die beiden Polizistinnen nochmal vorbei und bringen dem Jungen eine Portion Eis mit.
Süß. Freund und Helfer.
Genau. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel er dann daraus tatsächlich gelernt hat.
Ja. Na gut, die Polizistin hat ihm ja schon gesagt, dass man vielleicht nicht die Notrufnummer wählen soll, wenn es kein wirklicher Ernstfall ist, also wenn niemand in Gefahr ist. Und vielleicht hat er das ja gecheckt, aber auf jeden Fall hatte die Familie und auch, ich glaube auch der Junge später, ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das stimmt. Und jetzt ist es bei uns im Podcast gelandet, also
einmal um die ganze Welt.
Genau.
Ja, krass. Ich dachte jetzt auch schon, dass die Mom irgendwie, weil du das so gesagt hast, dass die wirklich irgendwas Böses gemacht hat, weil es gibt es ja auch so irgendwie, meine Mama, keine Ahnung, ist irgendwie psychisch bisschen am Boden. Ich brauche Hilfe, aber das ist ja echt ein süßer Fall.
Ja, ja, deshalb war die Polizistin natürlich auch zu Recht alarmiert. Ja, ja. Wenn ein Junge die Polizei ruft und sagt, meine Mama benimmt sich schlecht, dann muss man natürlich vom Schlimmsten ausgehen.
Ja, klar, eben.
Aber ich fand es einfach sehr süß.
Ja, das ist super süß.
So, jetzt kommen wir aber zu meinem tatsächlichen Fall. Ich habe mich gegen die beiden offensichtlichen True-Crime-Fälle entschieden, die wahrscheinlich jedem sofort in den Kopf schießen beim Thema Eis. Auf jeden Fall bei denen, die vielleicht so viel True-Crime-Content konsumieren wie ich. Und das wäre einmal der Pistazien-Eis-Fall, der nie aufgeklärt werden konnte. Bei Stuttgart ist ein 7-jähriges Mädchen 1993 an einer Arsenvergiftung gestorben, nachdem sie mit ihrer Tante Pistazieneis mit Schokosoße gegessen hatte. Ihre Tante wurde nach 2 Verurteilungen wegen Mordes an ihrer Nichte schließlich wegen Mangels eines Tatnachweises freigesprochen. Und dann gibt es noch die Ice Lady. Die Presse hatte sie so genannt, weil sie die Betreiberin einer Eisdiele, der Schleckeria, in Wien war. 2008 und 2010 hat sie ihren Ehemann und ihren Lebensgefährten getötet und dann in zugemauerten Tiefkühltruhen unterhalb ihres Eissalons versteckt. Im November 2012 wurde sie dann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Doppelmordes verurteilt. Aber kurz, was sagst du zu dem Namen Schleckeria?
Klingt cool, I guess.
Ja, echt, oder?
Ja, weiß nicht, ja, ist zumindest catchy. Also man merkt sich's, wenn man dann irgendwie sagt Petrus Eisdiel oder sowas, dann ist halt schnell wieder raus aus dem Kopf.
Ich finde solche Wortspiele ganz schrecklich. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Man kennt es ja so von Friseurläden irgendwie.
Das ist was anderes, wenn du dann den x-ten Haarscharf hast oder sowas.
Harmonie.
Oh Gott, ja. Das ist was anderes. Kein Front übrigens an alle Friseurinnen und Friseure, die uns jetzt hören, aber es gibt tatsächlich ein paar unkreative Namen.
Ja. Ja, aber zurück. Wenn ihr jetzt vielleicht meint, hey Chrissy, wir kennen diese Fälle noch gar nicht oder wir kennen sie, aber wir wollen, dass ihr sie nochmal erzählt, schreibt uns sehr gerne, dann machen wir die vielleicht nochmal zu einem anderen Begriff. Aber heute habe ich mich, wie gesagt, gegen diese Fälle entschieden, weil ich die bei nahezu jedem True Crime Podcast, wie gesagt, schon mal in irgendeiner Form gehört habe.
Und wir wollen ja rausstechen.
So ist es. Deshalb habe ich euch heute einen anderen Fall mitgebracht. Es geht um die Eisdielenmorde in Rüsselsheim. Hast du schon mal was von denen gehört, Nico?
Überhaupt nicht. Ich habe nicht mal was von Rüsselsheim gehört.
Liebe geht raus an alle Hörer in Rüsselsheim. Später kriegst du ein Bild von der Stadt, dann hast du vielleicht einen kleinen Eindruck von. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, ich habe mich dazu entschieden, von den Tätern und teils auch von den Opfern nur die Vornamen zu verwenden und diese dann auch noch zu verändern. Denn die Täter haben teils schon ihre Haftstrafen abgesessen und haben damit natürlich auch eine Chance auf Resozialisierung verdient. Mhm. Und vielleicht noch eine Info vorab für dich. Du musst dich heute konzentrieren. Viele Namen. Ich habe es versucht, möglichst easy zu machen, aber es wird trotzdem eine kleine Challenge für dich.
Das kriegen wir hin. Noch bin ich aufnahmefähig.
Sehr gut. Heißt, du bist ready.
Ich bin bereit, ja.
Wunderbar. Es ist der 12. August 2008. Es ist ein schöner Sommerabend. Der Tag war sehr heiß und viele Menschen lassen diesen Tag in der Rüsselsheimer Innenstadt gemütlich ausklingen. Ich habe dir jetzt das erste Bild von der Rüsselsheimer Fußgängerzone mitgebracht. Wir ignorieren bitte einfach, dass es da nicht Sommer ist und auch relativ wenig los ist.
Okay.
Ich will nur, dass du einen Eindruck eben davon kriegst, wo sich unser Fall heute abspielt. Mhm. Und du hast ja gemeint, du kennst Rüsselsheim jetzt auch noch nicht als Stadt.
Nein.
Deshalb hier das Bild.
Okay, ja, Sommer ist es nicht, aber das Wetter ist ja schon relativ schön.
Ja, aber man sieht da Tannenbäume.
Ja, man sieht Tannenbäume, man sieht auch, dass der Baum da kein Laub hat. Deswegen, aber grundsätzlich ist es sonnig, also kann man sich schon reinversetzen. Ja, also es sieht für mich wie eine tatsächlich ganz normale Fußgängerzone aus, mit einer Apotheke, einem Hotel, eben den Tannenbäumen, einer Bar oder einem Café. Café Us, kann ich jetzt nicht lesen, aber ich glaube, das ist ein griechisches Café. Genau, mit einer Bank, einer Laterne, einer Straße, wo man durchgehen kann, sieht nett aus. Ja. Nichts Besonderes würde ich jetzt sagen. Also einfach eine nette kleine Fußgängerzone.
Ja, ich glaube, das trifft's relativ gut. Rüsselsheim ist jetzt auch nicht die größte Stadt. Sie hat knapp 70.000 Einwohner. Die Innenstadt wurde auch im Zweiten Weltkrieg zerstört, deshalb sind da halt diese schnell hochgezogenen Nachkriegsbauten, hast du jetzt ja etwa noch auf dem Foto gesehen. Aber jetzt sind wir Mitte August 2008. Genau eben wie viele andere Menschen ist auch die 55-jährige Anna Kakarakis in der Innenstadt unterwegs. Sie hat sich in der Fußgängerzone mit der Schwiegermutter einer ihrer Söhne auf ein Cappuccino getroffen. Das Eiscafé De Rocco ist fast komplett voll und Menschen schlendern gemütlich vorbei. Dann stört aber auf einmal lauter Tumult den schönen, entspannten Sommerabend. Es wird hektisch. Im Eiscafé bricht Streit aus, dann sind Schüsse zu hören. Leute rennen panisch aus dem Café, rot-weiße Plastikstühle fallen um, Tische werden umgeschmissen, Gläser und Tassen zerspringen, Menschen schreien. Auch Anna springt auf und will sich im benachbarten Lokal in Sicherheit bringen. Einer griechischen Taverne, die gehört dem Bruder ihres Mannes, die gebürtige Griechin verbringt dort praktisch jeden Abend. Doch plötzlich durchfährt ein unglaublicher Schmerz ihren Körper und sie bricht auf der Straße zusammen. Eine Kugel hat sie in den Bauch getroffen. Costa Dinos, der Mann von Anna, hört die Schüsse und stürmt aus der Taverne auf die Straße. Dort sieht er seine Frau liegen, sie blutet schwer aus dem Bauch. Der Anblick ist für ihn nur schwer zu ertragen, aber er muss jetzt schnell handeln. Gemeinsam mit Verwandten schleppt er Anna ins Lokal, raus aus dem Tumult. Dort flüstert Anna noch ihrem Mann ins Ohr, bitte hilf mir, Costa. Doch für sie kommt jede Hilfe zu spät. Sie hat zu viel Blut verloren, sie stirbt in den Armen ihres Mannes. Diese Szene finde ich irgendwie so schrecklich.
Das klingt ziemlich traumatisch, ja. Also kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, das nur wenige Minuten später am Tatort eintrifft, ist mit einem großen Chaos konfrontiert. Erst einmal müssen sich die Ermittler durch zahlreiche Menschen durchkämpfen und sie regelrecht zur Seite schieben, damit sie den Bereich absperren können. Wie schon gesagt, an dem Abend waren eben viele Menschen in der Rüsselsheimer Innenstadt unterwegs. Viele haben mitbekommen, welche dramatischen Szenen sich abgespielt haben. Einige wollen helfen, andere sind Schaulustige, wollen einen Blick auf den Tatort erhaschen oder sogar ein Foto davon schießen.
Sowas ist ganz schlimm.
Ich wollte dich gerade fragen, was du von so einem Verhalten hältst.
Ja gut,
aber
was soll man davon halten? Also das ist ja, kriegt man ja schon mal auf der Autobahn mit, wenn dann irgendwie rechts jemand ist und dann die Leute extra abbremsen. Ja, krass. Aber bei sowas, auch mein, wenn man jetzt dieses Bild gesehen hat, das laden wir auch später auf Instagram hoch. Die Innenstadt ist jetzt nicht so groß. Also das ist jetzt nicht so viel Platz. Und wenn du dann als, wenn du aufgeregt bist und dann irgendwie zur Seite geschoben werden musst, versteht man das, glaube ich, noch. Weil das ist ja eine Ausnahmesituation. Aber wenn du da bist, um dann zu gaffen und ein Foto zu machen, dann die Rettungsdienste dich dann zur Seite schieben müssen.
Ja.
Ganz krass. Also heftig.
Ja. Sobald der Tatort dann endlich abgesperrt ist, können die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen. Bei der Schießerei sind insgesamt 3 Menschen ums Leben gekommen. Eben die 55-jährige Anna, der 29-jährige Emre und der 26-jährige Devrim. Der 32-jährige Enes ist mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Einige Ermittler sagen später auch, dass es ein Wunder ist, dass nicht noch mehr Menschen gestorben sind. Die 3 Leichen werden mit schwarzen Planen abgedeckt und so vor den Blicken der Menschen geschützt. Mittlerweile sind auch zahlreiche Pressevertreter vor Ort, die die schreckliche Tat mit ihren Kameras in Bildern auffangen wollen. Auch Notfallseelsorger treffen ein, um sich um die Menschen zu kümmern, die diese traumatischen Szenen direkt miterlebt haben. Außerdem kommen auch die Spurensicherer vom Landeskriminalamt in weißen Schutzanzügen am Tatort an. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Überall ist viel Blut, die Spuren sind kompliziert. Die Ermittler arbeiten insgesamt 3 Tage vor dem Eiscafé unter einem roten Zelt, um Spuren zu sichern und die dann anschließend akribisch auszuwerten. Unter der rot-weißen Markise des Cafés legen immer mehr Angehörige, Freunde der Opfer und betroffene Menschen aus Rüsselsheim weiße Lilien und rote Gerbera sowie Rosen ab. Grablichter flackern im Wind. Aber springen wir zurück zum Tatabend. Anfangs wissen die Polizisten relativ wenig. Sie gehen aber davon aus, dass mehrere Täter beteiligt gewesen sein mussten. Sofort wird eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. Unter anderem kreist ein Polizeihubschrauber über Rüsselsheim. An nahezu jeder Ecke steht ein Polizeiwagen. Unter anderem auch wegen der plötzlich so hohen Polizeipräsenz, aber natürlich auch wegen der Berichterstattung, hat innerhalb kürzester Zeit nahezu jeder in Rüsselsheim von den Schüssen gehört. Und in der Stadt macht sich Unsicherheit breit. Einige überlegen sich beispielsweise nicht auf die Rüsselsheimer Kerb in 5 Tagen zu gehen, das ist dann relativ großes Volksfest. Rund um das Rathaus werden dann immer zahlreiche Buden aufgestellt. Am Main gibt es einen Vergnügungspark mit Autoscooter, Riesenrad. Da ist jeden August immer 5 Tage Ausnahmezustand angesagt.
Aber klar, wenn dann irgendwie Leute gestorben sind, dann ist es einem jetzt ja auch nicht so nach Feiern zumute, ne?
Ja. Und du siehst überall Polizeiwagen und normalerweise ist Rüsselsheim halt eine friedliche Kleinstadt.
Ja, ja,
und
klar.
Und auf einmal Polizeihubschrauber, Einsatzwagen, die an jeder Ecke stehen, das ist natürlich schon beängstigend auch.
Wenn dann jetzt genau so eine Art Lockdown da, ne, so überall Polizisten sind, dann ist natürlich schwierig, dann nicht zu denken, wir sind in Gefahr gerade. Mhm. Und dann irgendwie zu so großen Menschenansammlungen zu gehen, wenn schon so einmal, jetzt sag ich mal, wild in die Menge geschossen wurde. Es sei denn, es war jetzt irgendwie gezielt und andere Leute sind da irgendwie ins Kreuzfeuer geraten. Aber ja, ich glaube nicht, dass da wirklich gute Stimmung war gerade.
Ja, genau. Vor allem die Bewohner wissen natürlich auch nicht, was das Motiv dahinter war.
Eben, genau, ja.
Ob das einfach wildes Rumgeballer, wenn ich es mal so flapsig ausdrücken darf, gewesen war oder ob es halt eine gezielte Attacke auf bestimmte Personen waren. Das ist ja noch vollkommen unklar zu dem Zeitpunkt.
Ja, eben.
Und die Angst, dass nochmal etwas passieren könnte, ist tatsächlich auch gar nicht unbegründet. Auch die Polizei ist nämlich in Alarmbereitschaft. Nico, ich habe dich heute noch gar nicht raten lassen. Was glaubst du denn, wer könnte hinter der Tat stecken und was wäre ein mögliches Motiv? Es ist sehr früh, das ja, zu fragen, aber ich dachte, Nico schafft es.
Ja gut, also man geht natürlich, wenn man sowas hört, immer schnell von irgendwelchen extremistischen Hintergründen aus, dass man irgendwie vielleicht politisch oder auch irgendwie anschlagsmäßig was hat. Keine Ahnung, vielleicht die Mafia oder die jetzt gezielt irgendwie Leute ausschalten wollte, geht auch, haben wir gerade schon besprochen, aber weiß ich nicht. Also ich stelle mir dann immer vor, wenn ich jemanden gezielt ausschalten wollen würde, würde ich nicht einfach so in der Innenstadt rumballern. Mhm. Aber ich glaube, da muss man eh eine andere Denkweise haben, um sowas fertig zu bekommen.
Ja. Hören wir doch mal weiter. Die Ermittler kommen relativ schnell drauf, dass die 55-jährige Anna vollkommen unbeteiligt war. Aber ich glaube, du hast jetzt auch nicht angenommen, dass sie da irgendwie verstrickt war.
Ja. Gut, keine Ahnung, ich kenne sie ja nicht. Kann ja sein, dass sie irgendwie ein großer Mafia-Boss oder Clan-Boss war oder keine Ahnung, aber
wow.
Ja, kann ich ja nicht wissen.
Ja.
Hast ja noch nichts zu erzählen.
Das stimmt. Gleichzeitig müssen die zwei getöteten Männer aber wohl irgendwie in die Tat verwickelt gewesen sein. Die zwei ums Leben gekommenen Männer, Emre und Devrim, gehören in der Region nämlich zu zwei türkischen Großfamilien, zwischen denen es vor allem in letzter Zeit immer mehr Spannungen gab. Deshalb sind die Polizisten eben auch in Alarmbereitschaft, weil sie mögliche Racheakte befürchten.
Also diese waren in verschiedenen Großfamilien?
Genau.
Okay, aber
ich erkläre es sogar jetzt gleich nochmal genauer.
Okay.
Gedulden Sie sich.
Ja.
Die Familie von Emre lebt in Rauenheim. Das liegt wirklich direkt neben Rüsselsheim und Devrins Familie in Wiesbaden. Wie genau die beiden Familien derart in Streit geraten sind, lässt sich auch später im Prozess nicht zweifelsfrei klären. Doch die Türsteher-Szene soll wohl eine große Rolle gespielt haben. Außerdem stehen mögliche Schutzgelderpressungen im Raum. Und eine Woche vor der Tat soll es vor einem Club zu einem heftigen Streit gekommen sein. Die drei Brüder Devrim, Samit und Ennis, die zu der Wiesbadener Familie gehören, werden von den Türstehern da nicht reingelassen. Ein Türsteher soll dann auch Samit geschlagen haben, aber wie gesagt, das ist alles nicht 100% bestätigt.
Entschuldigung, wer war jetzt Samit nochmal?
Der gehört zu der Wiesbadener Familie und ist ein Bruder von Devrim.
Okay,
und Devrim
okay.
ist ja, ja an dem Tatabend
gestorben.
Der Tote,
genau. Ja, genau. Okay.
Gut, dass du nachfragst, weil ich glaube, das geht vielen Hörern auch so, dass sie jetzt mit den ganzen Namen ein bisschen verwirrt werden.
Du hast ja gerade schon gesagt, man muss sich konzentrieren.
Ja.
Ich tue mein Bestes,
immer
euch
nachfragen.
Dann.
Ja, genau. Genau, und in den Nächten darauf soll es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Wie genau diese dann aber ausgesehen haben, lässt sich auch nicht sicher sagen. Die Polizei geht trotzdem schon einen Tag nach der Tat davon aus, dass verletztes Ehrgefühl der Grund für die Eskalation im Eiscafé ist.
Mhm.
Die Ermittler gehen außerdem zu dem Zeitpunkt davon aus, dass insgesamt 8 Angehörige der beiden Familien in irgendeiner Form an dieser Tat beteiligt gewesen sein mussten. Sie können dann auch schon einige Tatverdächtige festnehmen, nur Samit, der ja zu der Familie in Wiesbaden gehört, nochmal um es klarzustellen, ist den Beamten bislang entwischt und immer noch auf freiem Fuß. Am Abend durchsuchen jetzt Ermittler des Hessischen Landeskriminalamts insgesamt 20 Wohnungen, unter anderem in Rauenheim, Wiesbaden und Rüsselsheim. Sie sind natürlich auf der Suche nach Beweisen, die sie sicherstellen können. Gleichzeitig hoffen sie aber auch darauf, Hinweise zu entdecken, wo sich Samet aufhalten könnte. Die Einsatzkräfte machen die Durchsuchungen auch deshalb, weil sich ja vielleicht Samet in einer der Wohnungen verstecken könnte, wirklich in voller Montur. Um 2.30 Uhr in der Nacht brechen also Beamte mit kugelsicheren Westen und Maschinenpistolen mit Ramböcken unter anderem die Wohnungen von Ennis oder auch seinem Bruder Devrim auf. Devrim war ja der 25-Jährige, der bei der Auseinandersetzung eben getötet worden war. Doch bei den Durchsuchungen konnte jetzt nicht sichergestellt werden, was die Ermittlungen entscheidend vorangebracht hätte. Also wertet die Polizei weiter Zeugenaussagen oder Videomaterial aus und geht Spuren nach. Währenddessen ist die Stimmung in der Stadt weiter angespannt. Regionale Politiker versprechen in der Zeit, mehr für die Sicherheit zu tun, und die Opposition fordert die Einführung einer freiwilligen Polizei bzw. von Hilfspolizisten.
Wie es halt so ist, wenn sowas passiert. Hat man jetzt ja auch in den letzten Monaten öfter mal mitbekommen, dass vor allem dann gerade so die Innenminister und alles Mögliche, dass dann sehr viel gefordert wird und sehr viel anbedacht wird, wie man das irgendwie ändern und verbessern kann.
Ich muss gerade auch sagen, nach dem Anschlag in München sind ja schon die Sicherheitsvorkehrungen auch bei Volksfesten oder
Fasching.
Genau, bei Umzügen extrem nach oben geschraubt worden. Also das wird ja tatsächlich auch in letzter Zeit jetzt mehr umgesetzt, Sicherheitsmaßnahmen.
Was ja auch gut ist. Ich meine, auch diese Veranstaltung damals war ja geschützt von Polizeiautos eigentlich, aber egal, anderer Fall.
Anderer Fall. Ja, vielleicht erzählen aber, wir den ja mal in einer anderen Folge.
Ja.
Aber zurück. Die kurdisch-alevitische Gemeinde fordert jetzt unter anderem auch, die Jugend- und Sozialarbeit auszubauen. Demnach werden die Kinder von Gastarbeitern seit Jahren vernachlässigt und fallen somit unter anderem auch durch das Raster des Schulsystems. Durch mehr Jugend- und Sozialarbeit erhofft sich die Gemeinde, dass eben Kinder mit türkischem Migrationshintergrund besser in die Gesellschaft inkludiert und integriert werden.
Was ja auch sinnvoll klingt.
Ja, auf jeden Fall, also, weil dadurch halt nicht nur wie von der Politik gefordert die Symptome bekämpft werden, sondern eben auch das strukturelle Problem ja angegangen wird.
Ja.
Währenddessen steckt die Polizei mitten in den Ermittlungen. Eine Sonderkommission ist mittlerweile an dem Fall dran. Möchtest du mal raten, wie viele Ermittler da jetzt gemeinsam an dem Fall arbeiten?
Boah, also im Normalfall, weiß nicht, wie viele Leute sind bei so einer Sonderkommission, 20, 30? Also
in der Regel eigentlich so maximal 20 bis 30,
ja.
Gell? Deshalb hat mich das auch so sehr gewundert, dass es 70 Polizisten waren.
Das ist echt viel.
Oder?
Ja, also 70 Polizisten, die sich rein darum kümmern.
Mhm.
Das ist krass.
Aber die haben tatsächlich auch einiges zu tun. Innerhalb von 2 Wochen befragen sie jetzt rund 50 Zeugen. Weil klar, wir haben jetzt öfter drüber gesprochen, viele haben die Tat beobachtet. Das reicht der SOKO aber trotzdem nicht. Die Ermittler wollen wirklich jedes Detail wissen, um einen genauen Tatablauf rekonstruieren zu können. Deshalb starten sie nochmal einen zweiten Zeugenaufruf, damit sich auch die Menschen melden, die vielleicht zuvor gedacht haben, dass das, was sie gesehen haben, ja nicht wichtig genug sei oder die Ermittlungen eh nicht weiterbringen würde. Und tatsächlich innerhalb kürzester Zeit melden sich nochmal 50 Menschen. Während der Wochen, die mittlerweile verstrichen sind, ist der 23-jährige Samet immer noch auf der Flucht. Unter anderem läuft jetzt schon eine Fahndung in mehreren Ländern. Außerdem ist auch eine Belohnung in der Höhe von 10.000 Euro auf Hinweise ausgesetzt worden, die zu seiner Festnahme führen. Was sagst du oder was glaubst du, wann gelingt es dem Polizisten, Samet zu schnappen?
Naja, nachdem so viele im Einsatz sind und die Zeugenaussagen ja auch en masse da waren, würde ich jetzt mal nicht allzu lang schätzen, weil da ist ja wirklich Nachdruck dahinter.
Ja.
Jetzt ist auch die Frage natürlich, ist er ins Ausland, hat er sich da irgendwo versteckt, aber keine Ahnung, ein paar Wochen?
Ja, am 26. Oktober 2008, also rund 2,5 Monate sind ein paar Wochen.
Danke für die Klarstellung.
Genau 2,5 Monate nach der Tat entdecken Polizisten ihn in Belgien. Also er war auch im Ausland.
Ja.
Die Mitglieder der Sonderkommission sind jetzt natürlich erleichtert. Endlich wissen sie, wo Samet sich aufhält. Also fahren sofort einige Polizisten nach Belgien, um die Fahndungsmaßnahmen zu koordinieren und dann natürlich auch, um beim Zugriff dann dabei zu sein. Dann ist es soweit und Samet lässt sich dann auch widerstandslos in einer Wohnung festnehmen. Wenig später wird er dann auch nach Deutschland ausgeliefert. In dieser Zeit ist dann wieder weitestgehend in Rüsselsheim Normalität eingekehrt. Die Menschen gehen wieder gerne raus, gehen zum Bäcker, schlendern durch die Innenstadt oder essen einen Eisbecher im Café. Das Del Rocco hat relativ kurz nach der Tat bereits wieder aufgemacht. Die Betreiber wollen sich nicht verschrecken lassen.
Ja, macht ja auch Sinn. Ist ja auch niemandem mitgeholfen, dann das Geschäft in Gefahr zu bringen.
Ja. Um es aber vielleicht nochmal zu verdeutlichen, wie angespannt die Polizei während der ersten 3 Monate nach der Tat war. Während der gesamten Zeit haben Polizisten in Zivil oder auch in Uniform die Wohnungen der beiden Familien bewacht und Polizeistreifen standen vor den Häusern. Sie haben also wirklich genauestens beobachtet, was jedes Familienmitglied macht in der Zeit.
Das klingt wirklich wie in so einem Mafia-Film. Also, krass. In Rüsselsheim.
Also wie viele Polizisten da monatelang im Einsatz waren, das ist schon...
Das ist wirklich heftig.
Sind schon krasse Zahlen auch. Ja. Auch bei der Trauerfeier von Emre gilt höchste Alarmbereitschaft. Auf einem Friedhof in Raunheim kommen über 400 Menschen zusammen, um sich von dem 29-Jährigen zu verabschieden. Beamte des Landeskriminalamts mischen sich unter die Trauergäste, Streifen stehen an den Zufahrtsstraßen, um im Ernstfall eben jederzeit schnell eingreifen zu können. Bei der Trauerfeier hat der alevitische Geistliche die Trauergäste auch aufgefordert, keine Rache oder Hass zu säen. Es dürfe keine weiteren Todesopfer geben. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, dass diese Tat nichts mit dem Glauben der mutmaßlichen Täter zu tun hat.
Sondern mit einer Rivalität einfach. Rivalität von Großfamilien. Das ist dann auch egal, wo sie herkommen.
Genau. Ich möchte da gerne noch mal tiefer einsteigen, weil mich das natürlich auch gewundert hat, wie so eine Kränkung zu so einer Eskalation führen kann. Deshalb habe ich recherchiert und laut der Psychologin Bärbel Wadecki ist eine Kränkung eine ganz normale menschliche Reaktion erstmal.
Klar, jeder ist ja mal gekränkt, aber dann fängt man nicht an, um sich zu ballern.
Genau. Und bei einer Kränkung werden unsere narzisstischen Bedürfnisse verletzt. Und natürlich wollen wir eigentlich immer, dass unsere Bedürfnisse jederzeit immer erfüllt werden. Dann wird auch unser Selbstbewusstsein gestärkt. Aber dass das nicht immer der Fall sein kann, ist ja auch vollkommen klar. Und dann ist halt aber die Frage, wie du mit der Angst, dem Schmerz, dem Schamgefühl oder sogar dem Gefühl der Bedrohung umgehst. Und wenn du das halt nie gelernt hast, dann wird's kritisch.
Ja, okay.
Das hat dann natürlich auch oft damit zu tun, wie hoch dein Selbstwertgefühl ist, wie gut du reflektieren kannst, eben ob du gelernt hast, mit Kränkungen umzugehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass du in den Club nicht reingelassen wirst, dass das so eine massive Ehrkränkung für dich wäre, so zum Beispiel. Sondern du könntest damit umgehen und würdest vielleicht pennen gehen oder in eine Bar. Und morgen nicht mehr daran denken.
Ja, ich glaube, da kommt es dann also vom Gefühl her auch immer darauf an, wie stark die Kränkung ist. Weil wenn du dann das Gefühl hast, dass das nicht nur gegen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Türsteher weist jemand ab, der zu viel getrunken hat, ist es ja ein verständlicher Grund da, wenn er sagt, du siehst mir nicht, blöd gesagt, du siehst mir nicht deutsch genug aus oder du siehst mir nicht nett aus und du aber sonst auch immer so Frustration schon verspürt hast, dass es sich dann halt auch irgendwie aufbauen kann, dass es dann irgendwann also so ein richtig krasses Gefühl ist, dass sich das addiert.
Ja. Vielleicht, wenn deine Identität so sehr angegriffen ist.
Auch
deine
möglich,
gesamte.
Ja. Kann sein, ja. Und wie viel du halt auch sonst quasi ertragen musst. Und wie viel du sonst halt auch gewöhnt bist eigentlich, Macht zu haben. Weil wenn jetzt so Großfamilie und Schutzgeld und sowas, das klingt schon immer so nach dem Motto, ich kann mir alles erlauben. Und wenn dann jemand kommt und dir diese Freiheit, die du sonst gewohnt bist, einschränkst, kann auch sein, dass es dann ein krasseres Gefühl ist, aber also so ein krasseres Kränkungsgefühl.
Ja.
Aber ich bin auch kein Psychologe, deswegen genau analysieren kann ich das leider nicht.
Gehen wir zurück zum Fall. Diese hohen Sicherheitsstandards ändern sich auch nicht während des Prozesses am Darmstädter Landgericht, der jetzt rund 9 Monate nach dem Sommerabend im August am 26. Mai 2009 beginnt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind wirklich hoch. Unter anderem gibt es doppelte Einlasskontrollen und neben Justizmitarbeitern sind zusätzlich auch noch Polizisten im Einsatz. Der Ehemann der getöteten Anna hat sich dazu entschieden, die Nebenklage anzunehmen. Er hält ein Foto seiner Frau in der Hand. Als die Angeklagten in den Saal hineingeführt werden, zeigt er es ihnen und ruft: "Seht her, ihr habt sie auf dem Gewissen." Er weint so heftig, dass sein ganzer Körper bebt. Die Angeklagten schauen betreten auf den Boden. Aber wer ist denn überhaupt angeklagt? Ich habe vorher ja gemeint, dass insgesamt 8 Männer anfangs aus den 2 Großfamilien unter Verdacht standen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair zu fragen, Nico. Vor allem, weil du einen Namen ehrlicherweise noch gar nicht kennst. Aber wer glaubst du ist angeklagt?
Ja, also der Samet auf jeden Fall.
Ja.
Der Türsteher, I guess. Der andere, der den Samet nicht reinlassen wollte vielleicht. Keine Ahnung.
Nee.
Nee, verdammt. Ja, wer?
Aber einen von 3 hast du.
Immerhin.
Es sind nämlich insgesamt 3 Männer, die sich jetzt vor dem Landgericht verantworten müssen. Einmal Tekin, den kennen wir noch nicht.
Nee.
Tekin ist der Cousin des getöteten Emre. Der gehört zu der Großfamilie aus Rauenheim. Außerdem die beiden Brüder Samet, den hast du genannt, und Ennis. Und Ennis war ja auch der, der bei der Tat lebensbedrohlich verletzt worden ist.
Ah ja, okay.
Und die beiden gehören zu der Großfamilie in Wiesbaden. Und ihr Bruder Deverim ist ja an dem Tatabend gestorben.
Und die sitzen jetzt auf einer Anklagebank, ohne sich anzugiften oder so. Geht das?
Der Prozess läuft gar nicht so ruhig ab.
Ja, denke ich mir.
Komme ich später mit ein paar Details. Auch die beiden Großfamilien sind natürlich größtenteils im Saal, auf jeden Fall immer teilweise da. Und die haben sich nicht ganz im Griff.
Aber ich verstehe nicht, wieso das nicht 2 verschiedene Prozesse sind. Das macht ja gar keinen Sinn. Also da schaffst du ja selber Konfliktpotenzial.
Ja, aber die werden gemeinsam behandelt.
Krass.
Ja.
Bisschen blöd, meiner Meinung nach.
Ja, weil, gut, aber du sparst dir zum Beispiel Kosten doch erheblich.
Ja, aber dadurch, dass du, also du, natürlich spart man sich Aufwand, aber und dadurch auch Kosten. Aber wenn du jetzt überlegst, wie viele extra Sicherheitsmaßnahmen du dadurch brauchst, dadurch, dass du die 2 verfeindeten oder zumindest nicht auf so gutem Fuß stehende Großfamilien gleichzeitig in einem Saal versammelst, sowohl die Zuschauer als auch die Angeklagten, kann ich mir vorstellen, dass der Aufwand dann da doch deutlich größer ist, als bei einem normalen Prozess.
Deshalb sind die Sicherheitsvorkehrungen ja auch so hoch, da hast du vollkommen recht. Ne? Also nicht nur Justizmitarbeitende sind da, sondern halt auch Polizisten noch zusätzlich.
Ja, genau, ja. Hast ja gesagt, genau. Ja. Deswegen.
Und es parken auch extra Streifen immer vor dem Gerichtsgebäude, damit da wirklich nichts passieren kann.
Also das ist meiner Meinung nach ein bisschen undurchdacht gewesen. Aber gut, mich fragt ja keiner.
Das stimmt. So, genau. Und jetzt habe ich es ja schon ein bisschen angeschnitten und du merkst es vielleicht, eine große Herausforderung während des Prozesses ist es auch tatsächlich rauszufinden, wer hier Opfer und wer Täter ist. Das ist vor allem anfangs nämlich gar nicht so klar. Während des Prozesses, bei dem jetzt zahlreiche Zeugenaussagen, die die Tat beobachtet haben und auch Spurenexperten und Ermittler angehört werden, die sich wirklich akribisch mit der Beweislage auseinandergesetzt haben, kristallisiert sich im Laufe des Prozesses jetzt folgender Tatablauf heraus. Das habe ich ja schon angedeutet und du hast es auch oft wieder aufgegriffen. Zwischen den beiden Großfamilien gab es in letzter Zeit immer größere Spannungen. Diese Streitigkeiten haben sich vor allem zwischen den jüngeren männlichen Familienmitgliedern immer weiter hochgeschaukelt. Dabei ging es dann vor allem um verletztes Ehrgefühl. Irgendwann haben sich sogar die Familienältesten zusammengesetzt und irgendwie versucht, diesen Streit zu schlichten, aber ohne Erfolg.
Aber dann waren die ja gar nicht, also grundsätzlich, so klingt es zumindest, waren ja dann gar nicht so verfeindet, sondern das waren halt einfach die Jungen, die jetzt mal nicht so viel zu sagen haben, die halt ein bisschen auf Macker machen wollten. So klingt es zumindest gerade für mich.
Ja, genau. Also die Familienältesten haben das versucht irgendwie zu regeln, aber dieses verletzte Ehrgefühl gerade von den jungen Männern eben war so verletzt anscheinend, dass die das nicht darauf beruhen lassen konnten. Obwohl ja in solchen Familienstrukturen die Ältesten schon eigentlich Machtwörter sprechen können,
ja, deswegen,
und dann halten
ja.
sich auch alle daran. Aber es ist trotzdem eskaliert.
Ja, okay.
Am 12. August haben sich die jungen Männer dann vermeintlich zu einem Schlichtungsgespräch getroffen, eben was die Familienältesten arrangiert haben. Doch beide, ja, verfeindete Lager haben ins Eiscafé Waffen mitgebracht. Der Angeklagte Tekin, sein Cousin Emre und noch ein weiterer junger Mann aus der Familie aus Rauenheim hatten Pistolen dabei. Die angeklagten Brüder Samet und Ennis sowie ihr Bruder Deverim hatten Messer, Pfefferspray und einen Schlagring mitgenommen. Mhm. Die haben sich dann an einen Tisch im Café gesetzt und das Gespräch ist dann auch relativ schnell in einen heftigen Streit eskaliert. Ennis zog dann sein Messer. Das sah Emre und Emre schoss mit seiner Pistole mehrfach auf Ennis. Der wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Samet flüchtete aus der Eisdiele und auch Deverim versuchte zu fliehen, wurde aber durch mehrere Schüsse von Tekin und Emre getroffen. Er war sofort tot. Und einer dieser Schüsse aus der Waffe von Emre traf dann auch Anna im Außenbereich und ihre Geschichte haben wir schon gehört.
Ja.
Ennis lag dann ja schon mit lebensgefährlichen Schussverletzungen am Boden, trotzdem schafft er es irgendwie, Emre mit seinem Messer anzugreifen. Um seinem Cousin zu helfen, schoss Tekin dann auf Ennis, traf aber aus Versehen seinen eigenen Cousin Emre in die Brust.
Das ist hart.
Mhm.
Also ja, ich kann mir vorstellen, dass, ich kann es mir nicht vorstellen, aber das ist das Einzige, was meinen Kopf dann ausspuckt, dass es ja dann doch sehr hektisch da dazugeht natürlich.
Ja.
Aber dann so quasi auf seinen eigenen Cousin dann zu schießen, so fahrlässig, mein Gott. Also die ganze Situation klingt immer lächerlicher, vor allem nachdem ja das eigentlich ein Schlichtungsgespräch werden sollte und die Familienältesten sich ja eigentlich auch verständigt haben und ja. eigentlich auch höchstwahrscheinlich ein Machtwort gesprochen haben. Aber also das ist schon arg lächerlich.
Das ist schon krass. Natürlich in so einem Getümmel, wo zwei Menschen am Boden rangeln, kann es natürlich schnell sein, dass du dann oben bist und der andere unten oder rechts und links und dann, keine Ahnung, ganz davon abgesehen, dass der bestimmt auch nicht geübt darin war, eine Waffe abzuschießen.
Ja, also, die waren wahrscheinlich auch im Rausch und so.
Vollkommen irre. Also,
ja, die waren ja wahrscheinlich auch einfach Vollgas. So, da hat ja alles dann zugemacht wahrscheinlich. Aber trotzdem, ja, es ist einfach, die komplette Situation ist einfach absurd.
Und Ennis stach dann noch mehrmals auf den schon tödlich getroffenen Emre ein. Das Gericht geht davon aus, dass er das gemacht hat, um den Tod seines Bruders Deverim zu rächen. Also Ennis war der lebensgefährlich verletzt war.
Ja, na ja, gut, da geht ja dann Adrenalin durch deinen Körper wie sonst was, dass du dann lebensbedrohliche Schussverletzungen hast. Das hat dein Gehirn dann ja auch irgendwie wahrscheinlich verdrängt.
Jetzt kommt Samet an den Tatort zurück. Auch er sticht nochmal mehrfach auf Emre ein. Kurze Zeit später starb Emre dann an den schweren Verletzungen. Der Gutachter sagt vor Gericht aus, dass sowohl die Schussverletzungen als auch die Messerstiche jeweils für sich schon tödlich waren. Wie geht's dir nach dieser Beschreibung des Tatablaufs? Wir haben jetzt ja zwischendurch schon mal gesprochen über diesen krassen Gewaltexzess, aber was sagst du?
Ja, was soll man da sagen? Also, ich glaube, dass das halt eine unglaubliche Ermittlungsarbeit war, zu checken, wer hat da wen und was und in welcher Reihenfolge. Weil da vermischt sich ja auch die ganze DNA und alles. Also das ist ja total absurd. Aber also man muss sich ja mal vor Augen halten, dass das ja eine wahre Geschichte ist, die wir hier erzählen. Und wenn du das dann hörst, so, das hört sich einfach so krass surreal an. Und plötzlich kommt dann hier so eine Geschichte um die Ecke, wo zwei Großfamilien, nicht komplett aneinander, aber die jungen Machos, sag ich jetzt mal, irgendwie denken, sie müssten Streit schlichten und dann kommt da auch noch jemand Unschuldiges ums Leben. Also, ja, absurd einfach.
Mhm. Vor allem, ich muss sagen, was ich besonders erschreckend fand, war dieser Gewaltexzess gegenüber Emre.
Mhm.
Insgesamt wurde 16 Mal auf ihn eingestochen, obwohl er ja schon tödlich verletzt worden war.
Ja.
Das finde ich so krass.
Gehen.
Ennis ist dann ja mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen und er hat ja ganz offensichtlich überlebt. Aber das grenzt nahezu an ein Wunder. Gutachter sagen, dass jede einzelne Verletzung demnach genauso gut hätte tödlich für ihn enden können. Er wurde insgesamt 5 Mal mit Schüssen getroffen.
Boah, das ist krass.
Ja. Der Prozess zieht sich jetzt rund 1 Jahr und wird an insgesamt 34 Tagen verhandelt. Im März 2010 fällt dann am Darmstädter Landgericht das Urteil. Wie glaubst du, fällt das für die 3 Angeklagten aus?
Ja gut, also es ist ja, je nachdem, wie viel Schuld da oder wie das alles im Prozess dann aufgeschlüsselt wurde. Mord, versuchter Mord wahrscheinlich mehrfach an die Angeklagten. Ja, also mehrjährige Haftstrafen auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal so zwischen 8 und 12 Jahre schätzen.
Tekin kassiert tatsächlich die höchste Strafe. Er wird wegen Mordes an seinem Cousin zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Ennis und Summit müssen jeweils 10 Jahre wegen versuchten Mordes ins Gefängnis. Bei allen 3 Angeklagten hat das Gericht das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe festgestellt.
Klar, ja.
In der Urteilsbegründung heißt es, sie haben so gehandelt, um ihren sozialen Geltungsanspruch um jeden Preis zu behaupten. Die Angeklagten Summit und Ennis handelten zusätzlich aus Wut und Rache.
Mhm.
Und während der Urteilsbegründung wird der vorsitzende Richter dann auch sehr deutlich. Das war Selbstjustiz, um die eigene Macht zu demonstrieren. Wegen der Ehre, wegen Sinnlosigkeit sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Bei der Recherche ist mir dann aufgefallen, dass wir bislang noch gar nicht drüber gesprochen haben, wann ein Tötungsdelikt überhaupt zu einem Mord wird.
Mhm.
Deshalb dachte ich, schieben wir das doch an dieser Stelle mal ein.
Ich meine, die eingefleischten True-Crime-Fans werden es wahrscheinlich wissen, aber ist auf jeden Fall sinnvoll, das nochmal zu erzählen, glaube ich, ja.
Könnt ihr 30 Sekunden vorspulen?
Lieber nicht.
In Deutschland werden Tötungsdelikte nur dann als Mord verurteilt, wenn dabei ein sogenanntes Mordmerkmal erfüllt wird. Es ist immer ja noch ein tief verankerter Irrglaube irgendwie, dass es davon abhängt, ob die Tat geplant oder spontan ausgeübt wurde. Denn sowohl der Totschlag als auch der Mord werden vorsätzlich begangen. Bei Mord kommen dann aber eben noch spezifische Tatmerkmale dazu. Insgesamt gibt es 8 Mordmerkmale, zum Beispiel Mordlust, Habgier, Heimtücke oder wie heute in unserem Fall die niedrigen Beweggründe. Gerade beim Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe ist es immer ein bisschen tricky, weil das Mordmerkmal recht unspezifisch ist. Das Mordmerkmal stuft die Tat des Mörders eben als besonders verwerflich ein, weil die Tat besonders verachtenswert ist.
Mhm.
Das ist halt schon sehr unspezifisch.
Ja, ja, klar, das ist dann immer auch Auslegungssache und sowas.
Ja. Bei einer Verurteilung wegen Mordes ist dann auch eine lebenslange Haftstrafe vorgesehen. Beim Totschlag sind es mindestens 5 Jahre Haft. Und auch anders als beim Totschlag kann Mord nicht verjähren. Übrigens die einzige Straftat in Deutschland, bei der du nach egal wie langer Zeit noch zur Verantwortung gezogen werden kannst.
Anders übrigens als auf Aruba.
Das haben wir gelernt in Nikos letzten True-Crime-Fall. Sehr guter Einwurf.
Ja, nochmal nachhören, wenn ihr neugierig seid.
Auf jeden Fall. Lohnt sich. Und bei Totschlag gilt eine Verjährungsfrist von 20 Jahren.
Auch ordentlich lang.
Mhm. So, nach diesem kleinen Jura-Exkurs zurück zum Fall. Während der Urteilsverkündung wird es im Saal unruhig und es kommt zu Tumulten, wie wir vorher schon angeschnitten haben und wie du vermutet hast. Der Vater von den verurteilten Brüdern Ennis und Summit beschimpft den Richter und lässt sich auch kaum von seinem Anwalt beruhigen. Der Richter verweist ihn schließlich aus dem Saal. Und auch die Mutter von Tekin protestiert heftig und muss deshalb ebenfalls den Saal verlassen. Der Ehemann von Anna Kakarakis sagt nachher zum Urteil, die kommen irgendwann raus und leben weiter. Für ihn ist die Zeit nach dem Tod seiner Frau sehr schwer. Unter anderem sagt er, dass es ihm schwerfalle abzuschließen, weil auch der Schütze selbst gestorben ist. Er beerdigt seine Frau in Griechenland. in Deutschland in der griechischen Taverne erinnert ihn alles an den schrecklichen Abend. Er muss auch noch Jahre danach Medikamente nehmen, um ruhig zu bleiben. Am 18. Mai 2010 hat dann auch noch der Bundesgerichtshof das Urteil bestätigt. Boah, Nico, das war's. Was sagst du zum heutigen Fall?
Ja, ist auf jeden Fall krass. Also vor allem, wenn man auch an das Schicksal der Unschuldigen denkt, von Anna Kakarakis und ihrem Mann. Ja, fehlen mir tatsächlich gerade ein bisschen die Worte. Ich weiß, das ist in einem Podcast ein bisschen unpraktisch. Aber ja, letztendlich, wenn man das runterbricht, ist das Ehrgefühl und die, weiß nicht, blöd gesagt, ist mal das Testosteron von ein paar jungen Typen, was dann so krass eskaliert, dass sie sich nicht nur gegenseitig die Leben kaputt machen, sondern auch noch, wie gesagt, die von zwei Unschuldigen letztendlich, ich meine, die eine, die ihr Leben verliert und der andere, der sein Leben lang damit leben muss, dass das eben so passiert ist. Ja.
Ganz davon abgesehen, dass ja hunderte Menschen auch traumatisiert worden sind, weil die das ja auch gesehen haben einfach.
Genau, ja, richtig. Ein Blutbad mitten in der Innenstadt, das vergisst man auch nicht so leicht. Deswegen.
Ja.
Aber war auf jeden Fall sehr spannend.
Gut, danke, ich freue mich. Gibst du uns einen Tipp, Nö. Was in zwei Wochen passiert am Donnerstag?
Es handelt sich ums Thema Eis.
Nein.
Sei gespannt.
Was?
Ich will dir keinen Tipp geben. Ich will ja nicht, dass du irgendwie dann den Fall doch schon kennst und es dann weißt.
Ja, okay, fair.
Ja, deswegen musst du dich halt nochmal gedulden.
Gut, dann freue ich mich auf nächstes Mal. Schaut auf Insta vorbei. Oh Gott, mir fällt gerade auf. Nico, ist es noch gar nicht aufgefallen. Ich habe nur ein einziges Bild mitgebracht heute.
Das stimmt. Ja, dieses eine Bild kommt dann auf jeden Fall auf Instagram hoch. Und ansonsten überlegen wir uns mal, was wir da noch so für Bilder und Content hochladen können. Schatten und Skandale zusammengeschrieben. So heißt der Instagram-Account. Findet ihr auch in den Shownotes. Gerne mal abchecken. Da posten wir dann auch immer was zu neuen Fällen und was so zwischendrin passiert bei uns im Leben, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, dann bleibt halt da für die Fälle. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Ich freue mich. Dann bis in zwei Wochen.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.